Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Erstmals ist ein Vermittlungsgespräch über ein Großprojekt öffentlich geführt worden. Die Diskussion von Gegnern von Stuttgart 21 mit Befürwortern des Bahnhofsumbaus wurde auf Phoenix übertragen. Der heftige Wortwechsel war auch live im Internet zu sehen. Vermittler Geißler wertete das Zusammenkommen der Konfliktparteien als Erfolg. Es gehe vor allem um den Austausch der unterschiedlichen Argumente.
Die Überraschung des Tages, die Gespräche endeten pünktlich. Kurz nach 17 Uhr trat Vermittler Geißler vor die Presse. Weniger überraschend, große Fortschritte hatte er nicht zu verkünden.
Wir haben in dem einen oder anderen Punkt durchaus eine gemeinsame Beurteilung gefunden, wenn auch nachher in den Einzelheiten dann doch wieder etwas differenzierter.
Denn Einzelheiten wurden heute genug vorgetragen. Vermittler Geißler hatte das Heft in der Hand, erteilte das Wort und scheute sich auch nicht, Rügen auszuteilen. Vermeiden konnte er dennoch nicht, dass sich die Gemüter im Laufe des Tages erhitzten und die Kontrahenten sich in zähe Detaildebatten verstrickten, zum Beispiel über das Fahrplankonzept.
Wenn es stimmt, dass dieser Tiefbahnhof ausgereizt ist mit Ihrem Fahrplankonzept und da nicht mehr viel zusätzlich durchzubringen ist, darf er nach allem, was die Parlamente diskutiert haben, nicht gebaut werden.
Ich bin auch an dem Punkt der Auffassung, dass man auch anderen, die sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, nicht von vornherein jede Fähigkeit absprechen kann. Und Herr Palmer, in Teilen ist das, was Sie heute hier machen, schon der Versuch, allen anderen genau dies abzusprechen.
Faktenaustausch oder medienwirksamer Schlagabtausch, das zu entscheiden lag heute bei den Zuschauern. Fernsehen, Internet oder Großbildleinwand, die Bürger konnten live verfolgen, wie gut sich Gegner und Befürworter schlugen. Eine Premiere in der heutigen Mediendemokratie, doch durchaus unterschiedlich bewertet.
Es ist alles öffentlich jetzt. Das finde ich gut. Das ist unnötig wie ein Kropf, weil man ist einfach zu spät dran.
Noch mindestens 6 weitere Sitzungen soll es geben in dieser sogenannten Faktenschlichtung. Ob an ihrem Ende jedoch, wie eigentlich bei Schlichtungen üblich, ein Kompromiss stehen kann, bleibt auch nach dem heutigen Auftakt fraglich.
Zum Abschluss seines Türkei-Besuchs hat Bundespräsident Wulff beide Staaten zum Bildungs- und Ideenaustausch aufgerufen. Zuvor hatte er in Istanbul den symbolischen Grundstein für die erste deutsch-türkische Universität enthüllt. Insgesamt wertete Wulff den Staatsbesuch als Erfolg. Er habe eine große Offenheit und ein großes Vertrauen gegenüber Deutschland vorgefunden.
Tag 4 und zugleich letzter Tag der Türkei-Reise von Bundespräsident Christian Wulff. Besuch der Blauen Moschee und Gruppenbild mit Dame vor der Hagia Sophia. Heute Museum, lange Zeit aber die wichtigste Kirche der christlichen Welt überhaupt. Ein symbolhafter Ort für die gesamte Präsidentenvisite, bei der die Forderung nach mehr Religionsfreiheit für Christen in der Türkei einen roten Faden bildete. So auch heute Morgen beim Besuch des ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel, Bartholomäus I., in dessen Amtssitz, wo die Lage der Christen im Lande ein Thema war. Am Nachmittag dann Grundsteinlegung für die deutsch-türkische Universität in Istanbul. Im Wintersemester 2011 soll sie unter Mitwirkung deutscher Partneruniversitäten ihre Arbeit aufnehmen. Bis zu 5000 Studenten sollen hier studieren können.
Diese Universität wird ein weiteres wichtiges Element deutsch-türkischer Zusammenarbeit und es wird der Dynamik des Landes Nachdruck verleihen. Es wird aber auch unserer türkisch-deutschen Freundschaft Ausdruck verleihen.
Zur Stunde befinden sich der Bundespräsident Christian Wulff und seine Frau auf dem Rückflug nach Deutschland.
Bundespräsident Christian Wulff kann zufrieden sein mit seiner Türkei-Reise. Presse und Politik loben ihn einhellig. Trotz oder gerade wegen seiner 2 Sätze, der Islam gehört zu Deutschland und das Christentum zur Türkei, die Türkei und Deutschland sind in diesen 4 Tagen einander ein klein wenig näher gekommen.
Die NATO will die Zusammenarbeit mit Russland weiter ausbauen. Der Generalsekretär der Allianz Rasmussen und Bundeskanzlerin Merkel äußerten sich heute in Berlin zufrieden darüber, dass die Beziehungen nach Jahren der Distanz jetzt offenbar wieder vertrauensvoller werden. Ein wichtiger Bereich für eine Kooperation könnte der von der NATO geplante Raketenabwehrschild sein.
Sie lächeln nicht nur für die Kameras. Kanzlerin Merkel und NATO-Generalsekretär Rasmussen war die Freude anzumerken über die guten Nachrichten aus Moskau. Beide werteten die Zusage Russlands, am kommenden NATO-Gipfel teilzunehmen, als große Chance. Gemeinsame Interessen, so Rasmussen, gäbe es in vielen Bereichen.
On Afghanistan,
In Afghanistan, beim geplanten Raketenabwehrschild, im Kampf gegen Terrorismus, Drogen und Piraterie. Ich glaube, wir können jetzt den Grundstein legen für eine dauerhafte strategische Partnerschaft zwischen der NATO und Russland. Einig waren sich Merkel und Rasmussen, in Europa einen Abwehrschild gegen Atomraketen zu errichten. Der soll künftige Bedrohungen etwa aus Iran oder Nordkorea abwehren. Eine Beteiligung an diesem Raketenschild wird auch Russland angeboten. Dabei dämpfte Merkel allerdings Spekulationen über eine formelle Anbindung Moskaus an die NATO.
Ich selber glaube, wir sollten uns gegenseitig auch nicht überfordern. Wenn wir mehr schaffen, ist es gut. Aber Einbindung in die NATO ist schon wieder sehr viel. Es ist eine Partnerschaft. Aber wie gesagt, auch keine gegenseitige Überforderung, sondern lieber gegenseitige Erfolgserlebnisse.
Nicht durchsetzen konnte sich die Kanzlerin mit der deutschen Forderung nach atomarer Abrüstung. Schnelle Erfolge seien da wohl nicht zu erwarten, räumte sie heute ein. Kommt der Raketenschild, werden seinetwegen vorerst also keine atomaren Sprengköpfe verschrottet.
Die USA verstärken ihren wirtschaftspolitischen Druck auf Deutschland und andere Exportnationen. Die zuständigen Minister der G20-Staaten diskutierten auf einem Treffen in Südkorea über die Forderung der USA, Länder mit einer starken Exportorientierung sollten ihre Binnennachfrage stärken. Staaten mit einem hohen Defizit wie die USA sollten dagegen mehr sparen und ihre Ausfuhren steigern. Von Deutschland kam Widerspruch.
Nein, von da oben, da kam heute keine Hilfe beim Streit der G20-Finanzminister in Südkorea. Der Umgang miteinander war schon freundschaftlich, nur in der Sache liegt man weit auseinander. Im Kern geht es darum, wer hat was gepflanzt in der Weltwirtschaft und wer profitiert jetzt davon. Deutschlands Exportkraft zum Beispiel soll sich abmildern, meinen die USA, um selbst aus der Krise zu kommen, aber ebenso die Chinesen sollen sich bremsen. Doch Wirtschaftsminister Rainer Brüderle, der seinen kranken Kollegen Schäuble vertrat, keilte zurück. Deutschland sei einfach derzeit wettbewerbsfähiger.
Es wurde in Diskussion anerkannt, dass Deutschland einen wichtigen Beitrag zur Belebung des weltwirtschaftlichen Wachstums geleistet hat, dass sich der Kurs der Restrukturierung ausgezahlt hat, dass man die Grundprobleme angepackt hat.
In der Kritik stehen vor allem die Chinesen, die ihre Währung künstlich niedrig halten, um ihre Ausfuhren konkurrenzlos billig zu halten. Es ist weit verbreitet, Währungen politisch einzusetzen, unter ihrem fairen Wert, Währungen als Waffe quasi. Im Abschlusspapier des Finanzministertreffens wird daher auch vor einem Abwertungswettlauf gewarnt, ein Konflikt, der bleibt.
Bei dem G20-Treffen geht es nicht darum, die Finanzmärkte zu kontrollieren, sondern hier steht inzwischen im Mittelpunkt die Frage nach fairen Wechselkursen. Manche sagen sogar, hier tobt ein Währungskrieg. Und dabei geht es letztlich um Exportvorteile für einzelne Länder und das meistens zulasten Deutschlands.
Noch heute will der französische Senat über die umstrittene Rentenreform abstimmen. Es wird erwartet, dass die Mehrheit der Abgeordneten für die Erhöhung des frühestmöglichen Renteneintrittsalters von 60 auf 62 Jahre stimmt. Seit Wochen laufen die Franzosen gegen die Pläne Sturm. Aus Protest wurden alle Raffinerien des Landes besetzt.
Die französische Polizei löste am Morgen nahe Paris die Blockade der Ölraffinerie von Grand Puy gewaltsam auf. Nach Gewerkschaftsangaben wurden dabei 3 Arbeiter verletzt. Das Innenministerium in Paris verteidigte die Polizeiaktion. Landesweit ist immer noch jede 5. Tankstelle ohne Benzin. Auch während der bevorstehenden Herbstferien sollen die Proteste fortgesetzt werden. In der Nähe der süditalienischen Stadt Neapel protestieren Anwohner weiter gegen eine geplante Mülldeponie. Polizisten sind im Einsatz, um Bau- und Müllfahrzeugen den Weg frei zu machen. Auch heute kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Das seit Jahren ungelöste Müllproblem in der Region um Neapel war auch Thema auf einer Krisensitzung der Regierung Berlusconi.
Die schweren Umweltschäden durch die DDR-Wirtschaft sind 20 Jahre nach der Wiedervereinigung nach Einschätzung der Bundesregierung zu einem Gutteil beseitigt. Umweltminister Röttgen würdigte heute die Erfolge der Umweltunion. Sie war im Sommer 1990 zusammen mit der Wirtschafts- und Währungsunion geschaffen worden. Röttgen war dafür nach Bitterfeld gefahren, in eine zu DDR-Zeiten besonders belastete Region.
Flüsse und Böden verseucht und die Luft verpestet. Bitterfeld in Sachsen-Anhalt galt als die Dreckschleuder der DDR. Aus den Schloten des damaligen Chemiekombinats schossen täglich tonnenweise Staub und Schwefeldioxid ungefiltert in die Luft. Eine Umweltverseuchung ohnegleichen, an die sich Matthias Gabriel auch heute noch sehr gut erinnern kann.
Und man hat's gerochen, es hat so gebissen in den Augen und in der Nase. Ich war hier in den 60er Jahren mal mit dem Posaunenchor und habe mich mit einer hellen Sommerhose auf eine Parkbank gesetzt. Die Flecken sind nicht rausgegangen, nach 3 Wochen waren das Löcher. Und die Lehrlinge haben wirklich gelernt, nicht unter den Rohrbrücken langlaufen, wo es tropft, sind die Haare weg, nicht in Pfützen treten, ist nicht gut für die Schuhsohlen. Das sind alles keine Übertreibungen, leider.
Heute hat die Region Bitterfeld den Wandel geschafft. Der Chemiepark ist weitestgehend von Altlasten beräumt und internationale Konzerne produzieren jetzt hier mit modernster Technik. In unmittelbarer Nachbarschaft ist aus dem ehemaligen Braunkohletagebau Gotsche ein Vorzeigenaherholungsgebiet geworden.
Die Belastungen sind auf 1% herabgesunken. Wir haben gesunde Luft, gesunde Böden und wir haben einen wirtschaftlichen Strukturwandel. Es sind neue Industrien hier angesiedelt.
Vor allem von den neuen Solarfirmen hier verspricht sich die Region Wachstum für die Zukunft. Wo einst giftige Wolken den Himmel verdunkelten, sorgt heute die Sonne für saubere Energie.
9 Monate nach dem schweren Erdbeben ist in Haiti die Cholera ausgebrochen. Nach Angaben der Regierung starben bislang mindestens 138 Menschen an der Infektionskrankheit. Mehr als 1500 hätten sich angesteckt. Die Cholera wird meist durch verschmutztes Trinkwasser übertragen.
Erschütternde Szenen spielen sich vor dem Hospital in der Hafenstadt Saint-Marc ab. Menschen versuchen, in das hoffnungslos überfüllte Krankenhaus zu gelangen. Aber für viele kommt die Hilfe möglicherweise zu spät. Erbrechen und starker Durchfall sind die Symptome. Der Körper droht in wenigen Stunden völlig auszutrocknen. Infusionen sind in solchen Fällen dringend notwendig. Doch es fehlt an medizinischem Personal. Es ist das erste Mal, dass wir Cholerafälle in Haiti haben, bestätigte Premierminister Bel Rief. Wir versuchen jetzt herauszufinden, wo genau die Ursache liegt. Mittlerweile gibt es auch Berichte von vereinzelten Cholerafällen in der Nähe der Hauptstadt Port-au-Prince. Aber noch ist nichts von einem Ausbruch der Epidemie in den großen Zeltlagern bekannt geworden. Dort leben Zehntausende von Menschen seit dem Erdbeben Anfang dieses Jahres. Internationale Hilfsorganisationen warnen vor einem Übergreifen der Seuche auf die Hauptstadt. Der lange befürchtete Ausbruch einer Epidemie zeigt wohl auch, dass Haitis Regierung trotz massiver Hilfe mit der Situation überfordert zu sein scheint. Den leidgeprüften Menschen des Landes droht eine neue Tragödie.
Anfang der Woche hatte Taifun Maggie auf den Philippinen verheerende Verwüstungen angerichtet. Nun fegte der Tropensturm auf seinem Weg Richtung China über Taiwan. Mindestens 3 Menschen kamen ums Leben. An der Küste der Insel richtete der Wirbelsturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 145 Kilometern pro Stunde schwere Schäden an. In China bereiten sich die Menschen auf den Taifun vor. Etwa 150.000 wurden in Sicherheit gebracht. Der Sturm soll morgen das Festland erreichen. Theo Zwanziger bleibt für weitere 3 Jahre Präsident des Deutschen Fußballbundes. Der 65-Jährige wurde heute auf dem DFB-Kongress in Essen einstimmig im Amt bestätigt. Philipp Boy aus Cottbus hat im Mehrkampf bei der Turnweltmeisterschaft in Rotterdam überraschend Silber gewonnen. Es war die erste Einzelmedaille für den 23-Jährigen bei Welttitelkämpfen.
Für Philipp Boy ging ein Traum in Erfüllung. Nach Jahren im Schatten des heuer verletzten Fabian Hambüchen turnte der Cottbusser in Rotterdam den Wettkampf seines Lebens. In der Vergangenheit oft im entscheidenden Moment nervenschwach, hielt Boy heute dem Druck stand. Während die starke Konkurrenz vor allem aus Asien mehrfach patzte, leistete sich Boy nur am letzten Gerät, dem Reck, einen kleineren Fehler. Mit Silber egalisierte er das beste deutsche WM-Mehrkampfergebnis aller Zeiten. Den Sieg holte Koi Uchimura aus Japan, Dritter wurde Jonathan Horton aus den USA.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 23. Oktober.
Hoher Luftdruck beschert uns morgen noch teilweise freundliches Herbstwetter. Das Tief über England lenkt aber im Laufe des Tages von Westen wieder Regenwolken ins Land. Im Norden sowie südlich der Donau halten sich heute Nacht viele Wolken. Stellenweise fällt etwas Regen, sonst verbreitet klar. Hier und da bildet sich Nebel. Vorsicht, Reifglätte. Morgen abseits zäher Nebelfelder recht freundlich. In Küstennähe und im Süden Wolken. Vereinzelt kann es ein wenig regnen. Von Westen ziehen am Nachmittag neue Wolken ins Land und gebietsweise fällt Regen. Schwacher bis mäßiger, in der Nordwesthälfte auch frischer, zum Teil stark böiger Wind aus Süd bis Südwest. Auf den Bergen und an der See sind stürmische Böen möglich. In Nordfriesland heute Nacht bis 8 Grad, wo es aufklart, wird's wieder frostig. In einigen Mittelgebirgstälern morgen 7, im Süden bis 12 Grad. Am Sonntag viele Wolken und gebietsweise Regen, in der Nordwesthälfte sehr windig. Auch am Montag wechselhaft, im höheren Bergland ist doch wieder Schnee dabei. Am Dienstag wird es von Westen etwas freundlicher.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen, heute um 23.25 Uhr mit Tom Buro, darin Schlichtung in Stuttgart, das Redeexperiment sowie Anschlagsserie in Schweden, der Heckenschütze von Malmö.